Willkommen bei Freakradio. Unser Thema heute: Leben mit Querschnittlähmung. Ein Unfall, ein Sturz, eine Verletzung beim Sport. Die Ursachen für Querschnittlähmungen sind vielfältig. Ist die Diagnose erst einmal gestellt, verändert sich das Leben der Betroffenen mitunter gravierend. Mit welchen Herausforderungen leben Menschen, die eine Querschnittlähmung haben? Und wie weit ist die Forschung? Wird Querschnittlähmung in einigen Jahren tatsächlich heilbar sein? Mit diesen und anderen Fragen wollen wir uns heute ein Stück weit beschäftigen. Mein heutiger Gast ist Wolfgang Ilek. Herr Ilek, Sie haben 2004 an einem Mountainbike-Downhill-Rennen teilgenommen. Es waren, soweit ich mich erinnere, Fotoaufnahmen für ein Sponsoring. Und im Zuge dieser Aufnahmen ist ein Unfall passiert. Welche Erinnerungen haben Sie noch an diesen Tag und was ist damals genau passiert?
Ja, es war im Jahr 2004 ein wunderschöner Sommertag. Es war damals kein Rennen, sondern ich war privat unterwegs und wollte eben am Rad Fotos machen. Bin dabei über den Lenker gestürzt, mit dem Kopf aufgeprallt, mein Kinn wurde zur Brust gedrückt und dadurch habe ich mir dann den 5. und 6. Halswirbel zerborstet, wodurch danach mein Rückenmark gequetscht wurde. Nach dem Unfall bin ich dann ins Krankenhaus Wagner-Jauregg nach Linz geflogen worden, wo ich dann auch operativ versorgt wurde. Also Knochensplitter wurden entfernt und eben meine Halswirbelsäule wurde dann durch einen Titankäfig fixiert. Leider kam es eben zur Diagnose Verletzung des Rückenmarks und Querschnittslähmung.
Wenn man von Querschnittlähmung spricht, so muss man doch eine ganz wesentliche Unterscheidung treffen, nämlich eine inkomplette oder komplette Querschnittlähmung. Inwiefern unterscheiden sich diese beiden Begriffe?
Bei einer inkompletten Querschnittslähmung spricht man dann, wenn das Rückenmark nicht komplett durchtrennt ist, sondern eben Teilgebiete des Rückenmarks gequetscht oder eben abgedrückt wurden und verletzt wurden. Bei einer kompletten Querschnittslähmung ist eben der Nervenstrang bzw. das Rückenmark komplett durchtrennt und alle Funktionen unter der Verletzungshöhe sind dann außer Gefecht. Bei der inkompletten Querschnittslähmung ist es so, dass Restfunktionen vorhanden sind. Und wenn man von Restfunktionen spricht, dann können das sowohl sensorische Restfunktionen als auch motorische Restfunktionen sein. Sprich, ob ich unter der Verletzungshöhe noch etwas fühle, sensorische Restfunktionen, oder ob ich eben unter meiner Verletzungshöhe noch etwas bewegen kann, dann sprechen wir von motorischen Restfunktionen. Je weiter oben ich mein Rückenmark verletze, umso mehr Ausfälle habe ich. Wie es bei mir ist, ich habe eine hohe Querschnittsverletzung im Halswirbelbereich und habe daher auch keine Fingerfunktion mehr, beziehungsweise meine Trizepsfunktion ist dadurch außer Gefecht gesetzt und daher brauche ich relativ viel Hilfe von außen, weil ich gewisse Tätigkeiten alleine nicht schaffe.
Sie haben in einem Interview für Wings for Life einmal gemeint, es geht bei Querschnittlähmung nicht nur darum, nicht mehr gehen zu können. Das seien sozusagen nur die offensichtlichen Konsequenzen. Daneben gäbe es noch eine Reihe von Dingen, die niemand auf den ersten Blick erkennt. Was meinen Sie damit?
Es gibt viele Themen, die jetzt im Hintergrund ablaufen, die man in der Gesellschaft nicht sieht, beziehungsweise über die Betroffene jetzt auch nicht unbedingt gerne sprechen, weil es zum Teil auch Tabuthemen sind. Wenn ich daran denke, dass durch eine Querschnittsverletzung auch die ganzen Sachen wie Blase oder Darm beeinträchtigt sind, sind das Themen, die einen tagtäglich beschäftigen und auch sehr oft beeinträchtigen.
Wie läuft denn eine solche Rehabilitation unmittelbar nach dem Unfall oder einige Wochen nach dem Unfall ab und wie lange dauert sie?
Das ist jetzt sicherlich auch wieder abhängig von der Verletzungshöhe. Ich kann jetzt nur aus meiner Warte sprechen. Bei mir ist ein hoher Querschnitt. Bei mir war es eben so, dass nach der Akutphase im Krankenhaus wurde angesucht um einen Rehabilitationsplatz. In Österreich gibt es 3 große Reha-Zentren, die spezialisiert sind auf die Thematik Querschnittslähmung. Das ist einmal der Weiße Hof in Klosterneuburg, dann Bad Hering in Tirol und eben Dobelbad in der Steiermark. Ich bin nach dem Krankenhausaufenthalt am Weißen Hof überstellt worden, wo ich dann auch sehr gut rehabilitiert wurde. Von der Zeit her kann das sehr lange dauern. Ja, in meinem Fall waren es knapp 11 Monate, wo ich dann wirklich von zu Hause weg war und wo man auch auf das Leben mit einer solchen Beeinträchtigung dann vorbereitet wird.
Ich habe unlängst ein Interview gesehen mit dem verunfallten Skispringer Lukas Müller und er hat gemeint, in den ersten 2 Jahren besteht die größte Chance, Funktionen wiederzuerlangen. Entspricht das auch Ihrer Erfahrung?
Das ist jetzt die Frage, ob man davon spricht, dass aus neurologischer Sicht Funktionen zurückkommen oder ob man davon spricht, dass man neue Funktionen erlernt oder Muskelgruppen besser aufbaut und diese dann wieder nutzen kann. Was die neurologische Seite betrifft, ist das leider ein sehr schweres Thema und auch ein Grund, warum geforscht wird, um eine Abhilfe zu finden nach einer Verletzung des Rückenmarks. Was jetzt die muskuläre Seite betrifft, bin ich der Meinung, dass das jetzt nicht zeitlich begrenzt ist. Fit halten ist ganz wichtig für alle Betroffenen.
Wie schaut Ihr Fitnessprogramm aus? Ich habe gelesen von Stehtraining und auch, ich glaube, Fahrradtraining war dabei.
Genau, für mich ist es ganz entscheidend, dass ich meinen Körper fit halte für den Tag X. Ich bin der starken Überzeugung, dass eine Abhilfe kommen wird. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich schaue, dass ich mich fit halte und spezielle Trainings mache. Wie Sie gesagt haben, Radfahren ist für mich eine sehr tolle Möglichkeit, mich fit zu halten. Einerseits, weil die Bewegung, die man da ausführt, für mich eine lässige ist und gleichzeitig, weil ich herumkomme, aus eigener Kraft herumfahren kann, in der Gegend unterwegs bin, in der Natur unterwegs bin und das ist sehr schön für mich. Stehtraining, wie Sie angesprochen haben, ist auch ein wichtiger Bestandteil für mich. Jetzt, dass ich meinen Kreislauf fit halte, dass ich die Muskeln, die Knochen, die Knorpeln einem Druck aussetze, der meinem Körper Gewicht aussetze. Es gibt dann noch andere Möglichkeiten, wie man sich als Querschnittsgelähmter fit halten kann.
Aber Sie haben vorhin ganz beiläufig das Auto erwähnt. Und ich glaube, dieses Fahrzeug spielt aber in Ihrem Leben schon eine erhebliche Rolle und bedeutet für Sie ein Stück Freiheit und Selbstbestimmung. Wie war das, wie Sie das erste Mal wieder Auto gefahren sind?
Ist für mich ein großartiges Erlebnis gewesen. Es ist aus der Sicht eines Betroffenen wunderschön, weil es Mobilität und, wie Sie sagen, auch Selbstständigkeit bedeutet. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil wenn man ohnehin schon sehr stark auf externe Hilfe angewiesen ist, ist das wieder ein Schritt mehr in die Selbstständigkeit und das ist wunderschön, unbeschreiblich.
Sie sind seit einigen Jahren tätig für die Stiftung Wings for Life. Bevor wir auf Ihre Tätigkeit dort zu sprechen kommen, einmal für all jene, die diese Initiative nicht kennen, was macht Wings for Life und wie wird sie finanziert?
Wings for Life ist eine Forschungsstiftung, die im Jahr 2004 ins Leben gerufen wurde. Auslöser eigentlich für die Stiftungsgründung war ein sehr tragischer. Der Hannes Kinigartner ist im Jahr 2003 schwer mit seiner Mutter groß verunglückt. Er ist eigentlich gleich wie ich über den Lenker gestürzt, auf dem Kopf aufgeprallt. Das Kinn wurde zur Brust gedrückt und dabei hat er sich eigentlich auf der gleichen Stelle wie ich verletzt. 5., 6. Halswirbel, die Wirbel gebrochen und das Rückenmark gequetscht. Sein Vater war damals im Ausland unterwegs, beruflich unterwegs und konnte eben nicht so schnell ins Krankenhaus zum Hannes und hat daher einen seiner besten Freunde, den Herrn Mateschitz, gebeten, dass er zum Hannes ins Krankenhaus nach Salzburg fährt und einmal schaut, was da los ist, wie es um den Hannes steht. Und als der Herr Mateschitz ins Krankenhaus kam, ist wirklich nicht gut um den Hannes gestanden. Also das Rückenmark verletzt, zusätzliche Riesenprobleme wie Kleinhirninfarkt, Herzinfarkt und so weiter. Da haben die zwei Männer dann beschlossen, okay, das darf nicht Endstatus bleiben, es muss was unternommen werden. Sie haben dann die führenden Neurologen und Neurowissenschaftler nach Salzburg gebeten, um eben einen Ist-Stand aufzunehmen. Sie haben einmal gefragt, ja, macht es eigentlich Sinn, in die Rückenmarksforschung zu investieren? Und da kam eigentlich sehr einstimmig zurück, ja, es macht definitiv Sinn und es wird eine Möglichkeit geben, um hier eine Heilung zu finden. Das war dann eigentlich die Geburtsstunde der Stiftung Wings for Life, eine Forschungsstiftung, die ihren Sitz in Salzburg hat, mit eigentlich nur einem klaren Ziel, und zwar eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden. Wings for Life bekommt Spendengelder herein und investiert diese zu 100% weltweit in die Rückenmarksforschung.
Wie viel mediale Aufmerksamkeit braucht man denn, um ein Thema wie Querschnittslähmung in den Köpfen der Menschen zu verankern und damit auch Spenden zu generieren? Ist es etwas, das sich leicht umsetzen lässt, oder ist es schon ein schwieriger Weg, bis man Sponsoren und Spendengelder aufstellt?
Also ich glaube, Werbung, wenn man es so nennen möchte, kann es nie genug geben. Gerade bei einem Thema wie Querschnittslähmung, wo jetzt die Patientenschaft nicht so groß wie bei, sagen wir, Herzinfarkten beispielsweise ist, ist es bestimmt sehr wichtig, dass zuerst einmal die Leute erfahren davon, dass die Problematik besteht, und weiters dann auch noch animiert werden dazu, dass sie für dieses Problem spenden oder eben für eine Abhilfe Spendengelder hergeben. Und daher ist die Aufmerksamkeit sicher ganz entscheidend für Spendengelder. Vielleicht ein Erfahrungswert, den wir gemacht haben. Nach der Einführung des Wings for Life World Run sind unsere Forschungsanträge massiv in die Höhe geschnellt. Das hat sicher auch damit zu tun, dass weltweit eigentlich das Thema rausgegangen ist und publik gemacht wurde. Hat für uns den Vorteil, erstens, dass die Spendengelder gestiegen sind und dass sich mehrere Forscher mit der Thematik beschäftigen und nach einer Lösung suchen.
Das heißt, je mehr mediale Aufmerksamkeit, desto besser für die Spendenhöhe, um es überspitzt zu formulieren.
Ja, jetzt nicht unbedingt nur medial, auch Mundpropaganda ist sehr wichtig für uns. Aber überhaupt, dass das Thema eben in aller Munde ist und man sich damit beschäftigt. Das ist sicher wichtig, auch dass Spendengelder reinkommen. Ja.
Inwiefern sind da prominente Menschen mit Querschnittslähmung, Stichwort Kira Grünberg, hilfreich, wenn es darum geht, Aufmerksamkeit zu erzeugen?
Ich denke jetzt nicht, dass der Berühmtheitsgrad da ausschlaggebend ist. Es trägt ja jeder Betroffene das gleiche Schicksal, und da geht es jetzt nicht um den Bekanntheitsgrad, sondern da geht es sehr stark wirklich um die Probleme, die ein solcher Zustand mit sich bringt, und das soll eigentlich auch der Auslöser sein, warum gespendet wird. Wenn ein Unfall passiert und eine Querschnittslähmung diagnostiziert wird, hat jeder die gleichen Probleme, und ob ich jetzt prominent bin oder nicht, wir sitzen alle in einem Boot und müssen zusammenhelfen, dass da zu einer Lösung kommt.
Sie haben jetzt schon mehrfach das Wort Lösung, / Heilung angesprochen. Wie weit ist man denn Ihrer Einschätzung nach von einer solchen entfernt? Wird das noch Jahre dauern? Wird das Jahrzehnte dauern? Kann man das quantifizieren?
Ich kann Ihnen das jetzt nur aus meiner Perspektive beantworten. Ich habe das Gefühl, wir stehen direkt vor der Tür und sind knapp davor, diese zu öffnen. Wie es jetzt dann wirklich sein wird, ich würde es Ihnen gerne beantworten, kann es aber nicht, weil ich nicht in die Zukunft blicken kann. Es gibt Anzeichen, dass wir sehr weit sind, aber leider die Lösung haben wir noch nicht in der Tasche und daher kann ich auch keine Auskunft zur Zeit geben. Am liebsten wäre mir, wenn ich morgen den Radio einschalte und höre, ja, eine Heilung für Querschnittslähmung wurde gefunden. Oder wenn ich morgen mein Postfach, meine E-Mail aufmache und bekomme die Meldung, ja, wir haben eine Heilung gefunden. Das wäre wunderschön für mich.
Jetzt muss ich aber dann doch ein bisschen ketzerisch sein und fragen, diese Hoffnung auf Heilung, ist die nicht auch ein Stück weit eine Ablenkung, / ein Wegschieben von alltäglichen Problemen, weil wenn ich meine Behinderung dadurch wegbekomme, dass ein Arzt, eine Forschungseinrichtung etwas Neues entdeckt und mir dadurch sozusagen immer den Zeithorizont stecke, in 5 Jahren bin ich das eh alles los, hemmt mich das nicht vielleicht auch ein Stück weit?
Da muss jede Person sicher anders damit umgehen. Ich für mich halte es so, ich kann mit der derzeitigen Situation umgehen, habe aber meine physische Gegebenheit nicht genommen bis dato. Also ich strebe nach etwas anderem und das ist für mich auch der richtige Umgang. Ich weiß nicht, ob in 5 Jahren die Heilung kommen wird. Ich habe leider keinen zeitlichen Horizont. Für mich ist es kraftgebend, dass ich sage, ich halte mich fit, falls eine Heilung kommt. Aber gleichzeitig muss ich auch mit den Gegebenheiten, wie sie derzeit sind, umgehen können. Das schaffe ich für mich.
Wir hatten unlängst Erwin Ries hier an diesem Tisch zu Gast. Und er hat den Satz geprägt, das Gehen an Orten, mit denen durch Gehen nicht zu gelangen ist, müsse man sich abgewöhnen. Also sozusagen keine zu großen Luftschlösser bauen in Bezug auf Zukunft. Ist das etwas, das Sie komplett ablehnen oder sagen Sie, ein gewisser Schuss Realitätssinn ist schon gut, um im Leben voranzukommen? Wie sehen Sie das?
Die Realität ist für mich immer gut und ganz gut. Und Luftschlösser bauen finde ich auch nicht gut. Auch keine unendliche Hoffnung geben oder auf etwas ganz, ganz stark hoffen. Aber ich glaube, man darf sich Ziele stecken. Man kann auch eine gewisse Hoffnung haben und darf nicht nur schwarz malen. Also ich bin ein Positivdenker. Gleichzeitig habe ich gesagt, ich kann mit der Situation umgehen, wie sie ist. Aber ich möchte trotzdem nach etwas streben und ja, das ist für mich der Weg, der super passt.
Apropos Ziele stecken, jetzt haben wir viel über berufliche Perspektiven gesprochen, aber noch kaum über Ihre Tätigkeit bei Wings for Life. Was machen Sie denn im alltäglichen Tun sozusagen? Was ist Ihr Aufgabenbereich?
Mein Aufgabenbereich sind die Partnerschaften bei Wings for Life beziehungsweise auch die Veranstaltungen. Also ich bin im Kontakt mit Unterstützern der Stiftung und das ist für mich ein sehr schöner Aufgabenbereich, wo ich ja im Kontakt mit Menschen bin und sehr, sehr gewinnbringenden Personen zum Teil. Ja.
Sie fahren einmal die Woche, haben Sie beschrieben, in die Zentrale nach Salzburg. Wie wichtig ist dieses Miteinander mit Kollegen, Vorgesetzten, Vernetzungspartnern?
Ja, der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen und mit meiner Geschäftsführerin ist für mich sehr wichtig und auch toll, weil man wieder andere Perspektiven bekommt und ein gewisser Tapetenwechsel dabei ist. Also wenn ich jetzt nur Homeoffice machen würde, wäre das bestimmt auch langweilig in gewisser Hinsicht.
Sie haben auch persönliche Assistenz, sowohl im Alltag als auch im Beruf. Welchen Stellenwert hat diese Unterstützung für Sie? Und was macht eine persönliche Assistentin, ein persönlicher Assistent den lieben langen Tag? Wie darf man sich das vorstellen für all jene, die noch nie etwas mit diesem Thema zu tun gehabt haben?
Also persönliche Assistenz am Arbeitsplatz und persönliche Assistenz im Privatbereich ist ganz, ganz wertvoll für mich. Ich könnte ohne diese Einrichtung, wenn man es so nennen möchte, oder Förderung auch meiner Berufstätigkeit nicht oder nicht in dieser Form nachgehen. Und auch viele private Sachen könnte ich nicht machen, wenn es die persönliche Assistenz im privaten oder im Arbeitsbereich nicht geben würde. Also gerade wenn ich daran denke, ich habe sehr viele Reisetätigkeiten, wo ich meine Assistenten ganz dringend benötige, weil auch sehr viele unvorhergesehene Sachen kommen, beziehungsweise ich eben durch meine Einschränkung sehr viele Sachen auch selbst nicht ausüben kann, wo der Assistent mein verlängerter Arm ist in gewisser Hinsicht. Ja, also ganz, ganz eine tolle Idee und Einrichtung. Ohne diese wäre meine ganze Arbeit nicht möglich. Ja.
Was sind so die Dinge, die Assistenten und Assistentinnen für Sie erledigen oder wobei Sie unterstützen?
Das sind zum Teil ganz banale Tätigkeiten, wenn ich um ein Wasser bitte. Das sind aber auch Tätigkeiten, bitte nimm mir den Laptop mit oder setz mir den Laptop in die Dockingstation oder ich muss Dokumente durchschauen, benötige Hilfe beim Durchblättern oder ich muss Akten vernichten und bitte den Assistenten, dass er die Akten durch den Reißwolf lässt. Oder wenn ich jetzt Präsentationen erstellen muss, dass ich Hilfe benötige, weil ich aus motorischer Sicht gewisse Sachen nicht schaffe, dass er mir einen Screenshot macht oder in einer Präsentation eine Folie einbaut oder das Mikro hält bei einer Präsentation. Also es ist sehr bunt und unterschiedlich. Gleichzeitig glaube ich auch für die Assistenten zum Teil ja, sehr interessante Aufgabengebiete, weil wir unterwegs sind, mit interessanten Personen in Kontakt kommen und man hat auch Spaß gemeinsam.
Was ist denn in nächster Zeit bei Wings for Life so geplant? Welche Veranstaltungen wird es geben? Worauf würden Sie denn am Ende dieser Sendung noch gerne hinweisen?
Wir haben ganz eine große Veranstaltung jetzt Ende Oktober. Da werden wir unsere besten Unterstützer einladen und aus den letzten Jahren wissen wir, dass bei dieser Veranstaltung sehr große Spendenbeträge zusammenkommen für die Rückenmarksforschung. Also darauf arbeiten wir gerade hin und nebenbei laufen die normalen Veranstaltungen und Unterstützungen, die von anderer Seite gemacht werden für uns.
Wenn Sie Zeitung lesen oder Radio hören oder einen Fernsehbericht sehen über Menschen mit Behinderung, ist es die Art und Weise, wie die Menschen dargestellt werden, etwas, wo Sie sagen, ja, das passt für mich? Oder sind Sie jemand, der sich dann regelmäßig darüber ärgert und schon wieder schreien die an den Rollstuhl gefesselt und schon wieder sagen, die alle Querschnittgelähmten werden niemals gehen können und überhaupt und sowieso sollen sich diese Journalisten bitte schön einmal mit der Lebenswelt von querschnittgelähmten Menschen auseinandersetzen, ehe sie einen Bericht schreiben oder eine Radiosendung gestalten?
Ja, für mich jetzt als Querschnittsgelähmter spreche ich auch aus der Sicht eines Querschnittsgelähmten. Also es gibt natürlich ganz viele andere Beeinträchtigungen auch noch. Aber was jetzt Querschnittsgelähmte betrifft, natürlich ist wie überall, wenn man jetzt über ein Thema spricht, sollte man informiert sein. Und das gilt auch für Journalisten. Wenn die das Thema bearbeiten wollen, wäre es gut, wenn sie sich mit Betroffenen zusammensetzen und dann auch auf dieser Basis arbeiten. Weil Sie angesprochen haben, an den Rollstuhl gefesselt. Es ist bestimmt jetzt nicht die ideale Ausdrucksweise, weil ein Rollstuhl ein Hilfsmittel ist und tagtäglich für einen Betroffenen gut ist, weil er ja sonst nicht herumkommen würde. Aber gleichzeitig, ich als Person, ich stoße mich an solchen Äußerungen nicht großartig. Ich denke darüber auch nicht nach, weil für mich ist jetzt nicht gefesselt. Für mich ist an sich die Querschnittslähmung ein großes Problem, aber da kann jetzt kein Journalist etwas dafür, weil er das falsch ausdrückt. Aber wie Sie sagen, als Anregung für Journalisten ist sicher nicht schlecht, wenn man mit Betroffenen am Tisch sitzt, um dann vielleicht auch die richtige Wortwahl zu finden.
Das heißt, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, so sind Sie nicht jemand, der im einzelnen Wort klebt wohl, aber fordert, dass man sich mit den Leuten, die es betrifft, an einen Tisch setzen möge, bevor man loslegt.
Ja, natürlich. Also wenn ich jetzt über ein wirtschaftliches Thema schreiben möchte, muss ich mich auch darüber informieren und kann jetzt nicht meine eigenen Ideen und Gedanken reinfassen, weil das wird dann auch keinen interessieren. Und das Gleiche gilt auch genauso für Betroffene. Wenn ich zu einem betroffenen Thema schreiben möchte, muss ich gut recherchieren, muss ich mich informieren, um dann auch die richtigen Worte finden zu können und die richtigen Informationen geben zu können.
Die richtigen Informationen geben, wenn ich Sie in 5 Jahren wieder einladen würde, was sollte da bis dahin geschehen sein, dass Sie sagen, mit der Entwicklung der letzten 5 Jahre bin ich zufrieden? Ist es wirklich so, dass Sie sagen, bis dahin sollten wir das Problem Querschnittlähmung in Anführungsstrichen gelöst haben, oder gibt es da Etappenziele, die Sie vorher gerne umsetzen würden, sowohl für sich als auch für Wings for Life?
Also jetzt aus meiner persönlichen Sicht geantwortet, nicht aus der Sicht als Wings for Life Mitarbeiter, würde ich gerne das Interview an einer Bar mit Ihnen führen, in stehender Position. Und als Wings for Life Mitarbeiter würde ich mich auch freuen, ja, wenn wir unser Ziel erreicht haben und wenn wir für alle Betroffenen weltweit da wieder einen Schritt oder einen großen Schritt weitergekommen sind. Weil das ist mir auch noch ganz wichtig, dass ich angebracht habe, wenn eine Heilung gefunden wird, soll das allen publik gemacht werden und für alle ein Erfolg sein. Da geht es nicht um eine ausgesuchte Personengruppe.
Für alle ein Erfolg sein. An dieser Stelle möchte ich ein paar Zahlen einstreuen. Ich glaube, es war Wings for Life. Die Stiftung geht davon aus, dass es weltweit etwa 3 Millionen Menschen mit Querschnittlähmung gibt und jährlich circa 130.000 Personen hinzukommen. Nur wenn Sie sagen, für alle, dass man auch das zahlenmäßig ein bisschen eingrenzen kann, wie viele Leute das denn überhaupt betrifft.
Ja, es ist so, für alle ist natürlich auch immer schwer zu sagen, weil es wird dann auch Patienten oder Betroffene geben, die vielleicht schon möglicherweise aus physischer Hinsicht nicht mehr imstande sind, dass eine Heilung annehmen, weil wenn jetzt die Muskeln komplett verkümmert sind oder vielleicht die Knochen nicht mehr so hart sind, dass man stehen darf oder gehen darf, es gibt dann andere Voraussetzungen auch noch dafür. Darum war vielleicht alle zu groß gegriffen, aber für alle, die es noch möglich ist.
Naja gut, wobei, wenn man träumt, muss man wahrscheinlich ein Stück weit größer träumen, weil sonst wird man womöglich nie ins Ziel gelangen. Insofern ist das schon etwas, das auch in so einer Sendung Platz haben darf. Gibt es noch etwas, das Sie abschließend gerne loswerden würden? Sozusagen ein Schlusswort?
Vielleicht, dass ich mich bei Ihnen bedanke für die Möglichkeit, erstens jetzt einmal das Thema Querschnittslähmung da in der Sendung zu besprechen und auch die Stiftung Wings for Life vorstellen zu dürfen. Ja, und eine kurze Ankündigung noch: 6. Mai nächstes Jahr wäre es schön, wenn ganz, ganz viele Leute dabei wären hier in Wien beim Wings for Life World Run, wo es auch wieder um die Sache geht, wo die Spendengelder in die Rückenmarksforschung laufen und wo es eigentlich wirklich nur um die gute Sache geht.
Der 6. Mai 2018 müsste das dann sein?
Genau, ja.
In diesem Sinne bedanke ich mich für ein sehr interessantes Gespräch. Nähere Informationen zu dieser und anderen Freak-Radio-Sendungen finden Sie auf www.freak-radio.at. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Dierenbacher.